Liebe Architekturistinnen und Architekturisten, diese Episode wird unterstützt vom Bundesverband Kalksandsteinindustrie. Herzlichen Dank dafür. Du hörst Planstimme, ein Format von Architekturist. Hier geht es um die Menschen hinter den Plänen, ihre Haltung, ihre Arbeitsweise und ihre Gedanken zum Bauen von morgen. Dies ist Folge 1 einer dreiteiligen Miniserie. In dieser Episode Verantwortung heute. Was es heißt, einen traditionellen Baustoff in die Zukunft zu führen. Jan-Dietrich Rathmacher, Unternehmer und Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Kalksteinindustrie, über Baustoffwahl, politische Rahmenbedingungen und die Frage, was Kalksandstein heute leisten muss. Kalk, Sand und Wasser. Mehr braucht es eigentlich nicht. Wenn man es genau nimmt, kommt noch Dampf dazu und ziemlich viel Erfahrung. Seit über 125 Jahren wird Kalksandstein auf diese Weise hergestellt. Ein mineralischer Mauerwerksbaustoff, der gepresst und bei rund 200 Grad im Autoklaven Dampf gehärtet wird. Was dabei entsteht, ist kein spektakuläres Produkt, aber ein ehrliches, solides und technisch ausgereiftes Baumaterial, das durch sogenannte CSH-Phasen eine enorme Festigkeit erhält. Und ganz nebenbei auch noch CO2 aus der Luft bindet. Rekarbonatisierung nennt sich dieser natürliche Prozess. Über Jahrzehnte hinweg wird CO2 dauerhaft im Stein gebunden. Ganz ohne Zusatzstoffe, einfach durch die offenporige Struktur. Kalksandstein ist regional, wiederverwendbar und langlebig und zugleich ein Baustoff mit nachgewiesenem Klimapotenzial. Damit das funktioniert, braucht es mehr als gute Rezepturen. Es braucht eine Industrie, die zusammenarbeitet. Schon im Jahr 1900 schlossen sich die ersten Kalksandsteinhersteller zu einem Verein zusammen, mit dem Ziel, Standards zu schaffen und Wissen zu teilen. Daraus entstand der heutige Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V., der 2025 auf 125 Jahre gemeinsames Arbeiten zurückblickt. Diese Miniserie im Format Planstimme entsteht anlässlich dieses Jubiläums, als Einladung, genauer hinzuschauen, zuzuhören und neu zu bewerten. Drei Gespräche über das, was ist, was war und was kommen muss. In dieser ersten Folge geht es um das Heute. Wie führt man einen traditionellen Baustoff durch eine Baukrise? Und was braucht es, um mit Überzeugung, Klarheit und einer starken Position in die Öffentlichkeit zu treten? Zu meinem heutigen Gast. Kalksandstein begleitet Jan-Dietrich Rathmacher, seit er denken kann. Er ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Kalksandsteinindustrie und Unternehmer in zweiter Generation im familieneigenen Kalksandsteinwerk in Wendeburg in Niedersachsen. Für ihn ist der Baustoff nicht nur ein Material, sondern auch Kindheitserinnerung, Gesprächsthema, Familiengeschichte.
Wenn man eben groß wird in einem, sag ich mal, familiären Umfeld, wo die Firma, sprich die Familienfirma, auch eine große Rolle spielt, dann kommt man natürlich auch als Kind sehr schnell in Kontakt mit dem, was der Vater quasi so macht. Das war natürlich bei uns auch der Fall. Wir sind zwar drei Brüder gewesen, ich bin der Älteste gewesen, aber alle drei waren eigentlich Feuer und Flamme, was, sag ich mal, so das Umfeld von so einem Kalksandsteinwerk angeht. Da ist ja eine ganze Menge, was man eben als Kinder dann so nutzen kann. Unter anderem zum Beispiel haben wir in den Seen gebadet, wo ja der Sand entnommen worden ist. Das waren natürlich herrliche Erlebnisse. Wir haben gezeltet, wir haben also ganz, ganz viel gemacht. Natürlich waren auch andere Themen da. Mein Vater hat auch berichtet. Wir haben auch gemerkt, dass es mal auf, mal abging. Also das merkte man auch durchaus an den Stimmungen. Aber insgesamt würde ich mal sagen, hat diese, sag ich mal, diese Atmosphäre und das, was wir so als Familie gelebt haben, hat auch dazu geführt, glaube ich, dass wir uns alle drei, aber ganz besonders, glaube ich, mit dieser Branche und mit dem Produkt auch identifiziert haben. Und vielleicht eins noch, diesen Duft von Kalksandstein, ja, also das geht einem auch nie wieder irgendwie raus. Also man, frische Steine, die gerade aus dem Kessel gezogen werden, die haben einen wunderbaren Duft. Also ich finde das zumindest so und das lässt einen dann nicht mehr los.
Jan-Dietrich Rathmacher führt ein Kalksandsteinwerk in Wendeburg, gegründet von seinem Vater im Jahr 1963. Er ist in das Unternehmen hineingewachsen, kennt die Prozesse, die Maschinen, die Menschen. Die Nähe zum Baustoff ist bei ihm biografisch gewachsen. Und genau das prägt auch seinen Blick auf das große Ganze. Denn während in den Werken alles bereitsteht, moderne Anlagen, eingespielte Teams, verlässliche Lieferketten, bricht der Markt an anderer Stelle ein. Die Bauwirtschaft steckt fest. Gestiegene Zinsen, fehlende Förderung, aufgeblähte Normen, Genehmigungen, die Monate dauern. All das führt dazu, dass kaum noch gebaut wird, obwohl der Bedarf riesig ist. Für Jan-Dietrich Rathmacher ist das nicht nur ärgerlich, sondern Ausdruck eines größeren Versäumnisses. Er spricht von einem Paradoxon und von einem klassischen Marktversagen, das sich nur durch politische und regulatorische Änderungen beheben lässt. Auf der Jubiläumsfeier zum 125-jährigen Bestehen des Verbands hat er diese Gedanken öffentlich formuliert. Klar, direkt und mit einem Appell, der über die eigene Branche hinausweist.
Wir hatten ja gerade die große Jubiläumsfeier in Braunschweig, 125 Jahre. Den Verband haben wir da gefeiert, in dem Fall 125 Jahre ist er alt geworden. Ich habe das da auch angesprochen. Ich glaube wirklich, und ich denke, das ist eine Art Paradoxum, was wir da aktuell haben. Denn zum einen haben wir eigentlich einen hohen Bedarf. Wir müssen Wohnraum schaffen. Wir brauchen Wohnraum aus verschiedensten Gründen. Wir brauchen auch preiswerten Wohnraum. Erstmal haben wir einen hohen Bedarf. Und gleichzeitig haben wir eine Industrie, die Kaiserstein-Industrie, aber auch andere Mauerwerksindustrien, können da genau das gleiche Lied singen, liegen brach und haben nichts zu tun. Das ist ein echtes Paradoxum, oder das ist auch klassisch gesprochen volkswirtschaftlich Marktversagen. Das heißt, der Markt regelt es aktuell nicht. Jetzt kann man fragen, warum regelt es der Markt nicht? Da gibt es Gründe. Zum einen haben wir durch diesen Angriffskrieg, der im 22 losgegangen ist, der Russen auf die Ukraine, dazu geführt, dass wir eben enorme Steigerungen im Energiebereich hatten. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass die Inflation stark angestiegen ist, und das hat dazu geführt, dass der Zinssatz stark angestiegen ist, beziehungsweise die EZB musste reagieren, musste die Zinsen hochfahren. Das ist eben ein probates Mittel, um Inflation zu bekämpfen. Und das hat aber gravierende Auswirkungen auf den Baubereich. Zum einen sind unsere Preise explodiert. Wir mussten natürlich die Energiepreise weitergeben in Form von Preiserhöhungen bei uns. Und zum anderen ist durch den Zinssatz natürlich die Kreditnachfrage nach Baukrediten auch abgewürgt worden. Und das hat dazu geführt, dass plötzlich, obwohl wir eben eigentlich den Bedarf haben, nicht mehr gebaut werden konnte. Es war zu teuer. Und die Finanzierung hat nicht mehr gepasst. Parallel, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, hat die damalige Ampelregierung die Fördermaßnahmen eigentlich komplett zusammengestrichen. Ja, das EA-55 ist völlig ausgelaufen, Baukindergeld ist abgeschafft worden. Also die ganze Förderkulisse hat sich zusätzlich noch aufgelöst. Das war wie wenn man von 200 auf die Bremse geht und irgendwann dann quasi bei Null ist. Und damit haben wir plötzlich nichts mehr zu tun gehabt. Und das galt für den gesamten Markt. Und im Grunde genommen stecken wir heute noch in der gleichen Krise. Sicherlich sind die Energiekosten etwas wieder runtergegangen, aber wir haben natürlich im Nachgang sehr, sehr hohe Kosten bei dem Personal gehabt, weil natürlich durch die Lohnforderungen der letzten Jahre ist ja logisch, irgendwo musste ausgeglichen werden. Durch Inflation mussten natürlich auch die Löhne steigen. Das heißt, der Lohnsektor ist relativ teuer geworden. Und in den anderen Bereichen sind die Preise natürlich auch nach oben gegangen, sodass wir ja heute weiterhin einen relativ hohen Preis haben für unser Produkt. Und andere Produkte, die im Baubereich eben eingebaut werden, sind weiterhin teuer. Das heißt also, die Baukosten sind weiterhin hoch. Gut, das Zinsniveau hat ein bisschen nach unten reagiert, aber das reicht nicht aus, um eigentlich den Markt wieder zusammenzuführen. Wir brauchen klare Unterstützung. Und wir hatten ja sehr, sehr viel Hoffnung gelegt in den Regierungswechsel, der ja jetzt auch schon, sag ich mal, 5 Monate fast her ist. Und leider sind die Erwartungen, die wir gehabt haben, nicht so eingetreten. Also zum einen, weiß ich nicht, sind die Prioritäten doch anders gesetzt worden. Wir haben zwar dieses unheimlich hohe Milliardenpaket für Rüstung und auch für Infrastruktur. Jetzt könnte man sagen, Infrastruktur, da ist auch Wohnen mit dabei, ist aber nur ein ganz kleiner Teil, der damit quasi reingebracht wird. Wir haben viele politische Gespräche geführt. Für mich ist Wohnen ein Grundbedürfnis. Ja, und dieses Grundbedürfnis muss befriedigt werden. Und ich finde, da muss auch eine Regierung für sorgen. Und wir brauchen preiswertes Wohnen. Es kann ja nicht sein, dass sich Familien keine Wohnung mehr leisten können, weil sie einfach die Mieten nicht mehr bezahlen können oder weil sie die Baukosten nicht bezahlen kann. Wenn das der Fall ist, dann läuft was falsch. Und ich finde, dann muss eine Regierung reagieren. Und das tut sie aktuell nicht. Und dementsprechend werden wir auch in diesem Jahr und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch mit sehr, sehr wenigen Mengen nur auskommen. Und das bedeutet, dass weiterhin Arbeitsplätze in Gefahr sind oder abgebaut werden. Und das bedeutet auch, dass Kapazitäten stillgelegt werden. Das heißt langfristig, dass dieser Markt, der eigentlich mal gut funktioniert hat, selbst wenn irgendwann mal wieder Nachfrage kommt, große Schwierigkeiten haben wird, diese Nachfrage dann zu befriedigen. Das sehe ich also als nächstes großes Problem. Dann will ich nur ein Thema in dem Zusammenhang ansprechen, was ich auch für sehr wichtig halte. Und da hat es auch Studien gegeben, die haben wir auch bei verschiedenen Gelegenheiten kommuniziert als Verband. Das ist die volkswirtschaftliche Bedeutung der Bauindustrie. Wenn wir immer darüber sprechen, was muss gefördert werden, wo muss gefördert werden, dann verstehe ich nicht, dass wir, das müssen wir einfach stärker nach vorne bringen, dass wir nicht sagen, dass wir im Grunde genommen mit unserer volkswirtschaftlichen Bedeutung, da meine ich Steuerzahlungen, da meine ich Mitarbeiter, da meine ich also die ganzen Themen, die eben für eine funktionierende Volkswirtschaft wichtig sind, da ist der Baubereich genauso stark wie die gesamte deutsche Automobilindustrie. Und wenn die Automobilindustrie ein Problem hat, dann ist sofort der Kanzler da und sofort wird eingeladen zu Gipfeln und es wird irgendwas gemacht. Wenn wir das nach vorne bringen, dann passiert gar nichts. Auch ein Punkt, den ich ganz klar anklage, da muss sich was ändern. Denn eine letzte Sache zum Thema Subventionen. Man kann ja über Subventionen immer sagen, das ist eigentlich nicht gut. Aber die Bausubvention, die verbleibt zum überwiegenden Teil in Deutschland. Sie führt zu Gewerbesteuereinnahmen, sie führt zu Lohnsteuer, sie führt zu Umsatzsteuer. Da geht wenig nach außen. Wenn ich das Elektroauto fördere, ja, wie das ja jetzt wieder in der Diskussion ist, dann geht das auch an chinesische, koreanische und japanische Hersteller oder amerikanische Hersteller und das Geld ist weg. Das heißt, die Subvention kommt nicht Deutschland zugute, sondern die kommt dann in anderen Ländern zugute. Also unsere Subventionen im Baubereich sind eigentlich nahezu 100% auch in Deutschland und das ist mit nochmal ein Grund, dass man das eigentlich tun sollte.
Kalk Sandstein ist im mehrgeschossigen Wohnungsbau der mit Abstand wichtigste Mauerwerksbaustoff. Regional produziert, technisch ausgereift, ökologisch wirksam. Und dennoch, in der öffentlichen Wahrnehmung bleibt er oft unsichtbar. Genauso wie viele andere Teile der Bauwirtschaft auch. Dabei ist ihr volkswirtschaftlicher Beitrag enorm, größer als zum Beispiel der Automobilindustrie. Für Jan-Dietrich Rathmacher ist das ein zentrales Problem. Denn solange nicht klar ist, wie wichtig diese Branche ist, bleiben auch politische Impulse und Fördermaßnahmen aus. Was es bräuchte, ist eine gemeinsame Stimme als Verständigung über das, was gebaut werden kann, über Standards, die funktionieren und über das, was dieser Baustoff tatsächlich leistet. Der Bundesverband arbeitet deshalb an neuen Instrumenten. Zum Beispiel hat er im April 2025 ein eigenes Kalksandstein-Nachhaltigkeitsgütesiegel eingeführt, das die ökologischen Eigenschaften von Kalksandstein sichtbar macht, nach innen und nach außen. Doch Technik allein reicht nicht. Es braucht Menschen, die dafür einstehen und bereit sind, das Gespräch zu suchen. Vor Ort, im Verband und in der Politik.
Ja, der Verband, ich hatte ja gerade schon angesprochen, der engagiert sich schon meiner Meinung nach sehr stark. Natürlich kann man alle kommunikativen Themen noch verbessern, da sind wir auch dran. Aber ich finde, wesentlich ist, dass der Verband zum einen ja organisiert ist in der DGFM, das ist die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau, und dort auch mittlerweile 50% des Anteils dort auch hat in diesem Verband und dort sich meiner Meinung nach sehr stark für Themen im Mauerwerksbau auch engagiert. Denn ganz alleine nur KS, logisch, kriegen wir kein Gehör. Wir müssen natürlich größer werden, wir müssen auch in unserer Bedeutung größer werden. Deswegen ist das schon mal ein sehr großer Anker. In der Branche selbst, also in der Kalksandsteinindustrie, haben wir einen Bundesverband, der aus meiner Sicht viel, viel mehr ist als rein nur eine Kommunikationsbasis. Ja, wir haben ja dort ein ganzes Bündel von Menschen, die für den Verband arbeiten, in ganz verschiedenen Bereichen. Also wo habe ich in einem Verband auch eine Forschungsabteilung zum Beispiel, ja, die ganz stark auf diese Themen setzt, wie kann der Stein in der CO2-Bilanz besser werden? Wie können wir nachhaltiger werden? Es gibt ein Nachhaltigkeitssiegel zum Beispiel von dieser Forschungsabteilung. Dann haben wir eine Normungsabteilung. Dann haben wir auch eben eine Kommunikationsabteilung. Wir haben Bauanwendung. Also wir sind in allen Bereichen gut aufgestellt und beschäftigen dort Akademiker, die auch gute Ergebnisse erzielen. Wir haben eine letzte Abteilung noch, die habe ich jetzt bisher noch nicht genannt, aber die ist ja auch ganz wichtig. Das ist für die ganzen Umweltfragen, wo wir auch Recycling-Themen zum Beispiel ansprechen, wo wir in den verschiedenen Gremien sitzen, wo es einfach auch wichtig ist, heute seine Stimme zu erheben. Das, finde ich, zeichnet den Verband aktuell aus. Wir sind also breit aufgestellt und können eigentlich in vielen Bereichen auch mit guter Qualität mitreden. Das ist ja heute wichtig, denn wir können ja nicht irgendwelche Aussagen treffen, die wir nicht belegen können, sondern wir müssen ja Aussagen treffen, die auch wissenschaftlich belegt sind. Da, finde ich, ist eben so eine Expertise, wie der Verband aktuell hat, ein echtes Fund, mit dem wir da auch wuchern sollten und können. Digitalisierung, auch ein großes Thema. Auch hier ist der Verband sehr, sehr stark und gut aufgestellt, denn dieses Thema wird ja auch immer höheres Gewicht haben. KI, BIM, Prozesssteuerungen, überall dort haben wir auch unsere Fachleute und können da also auch im Verband, aber auch in den Unternehmen wichtige Aussagen treffen. Wenn ich jetzt nochmal auf die Kommunikation eingehen darf, die, sagen wir mal, sich mehr mit dem Produkt und dem Markt beschäftigt, dann möchte ich nochmal dieses Nachhaltigkeitssiegel erwähnen. Es ist ja so, dass wir vor 3 Jahren hat ja der Bundesverband eigenständig eine Roadmap vorgelegt, in der er aufzeigt, wie die gesamte Industrie klimaneutral bis 2045 wird. Und wir haben klar gesagt, dass wir das schaffen, dass wir da auch Möglichkeiten haben, sogar besser zu werden als nur klimaneutral. Denn wir können sogar klimapositiv werden. Ich will das auch nochmal hier kurz erläutern. Auch ein Thema wissenschaftlich hinterlegt. Der Baustoff Kalksandstein ist in der Lage, CO2 wieder aufzunehmen. Wir sprechen in dem Zusammenhang von Rekarbonatisierung. Und diese Rekarbonatisierung führt dazu, dass ungefähr 50% der Menge, die vorher emittiert wurde, wieder im Baustoff gebunden wird. Und zwar ohne dass er entweicht. Selbst wenn der Stein später recycelt wird oder was auch immer damit passiert, dieses CO2 ist festgebunden. Und wenn ich jetzt sage, wir sind in den ganzen Prozessen vorher klimaneutral, also einschließlich auch unseres Kalkes, der den höchsten Anteil hat, dann bedeutet das nichts anderes, dass wir eine Senke organisieren können. Das heißt, wir werden sogar klimapositiv. Und da sind wir auf dem Weg, das auch zu dokumentieren. Und dafür gibt es zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsgütesiegel, das schon mal aufzeigt, alle die Unternehmen, die das aktuell, und das sind, glaube ich, jetzt nach meinen Erkenntnissen über 40 Unternehmen, die bereits dieses Nachhaltigkeitssiegel erhalten haben, die schon mal zeigen, dass gewisse Standards schon mal erreicht werden. Das heißt also, wir schon mal sagen können, wir haben schon mal einen Großteil des CO2s eingespart. Wir sind noch nicht bei null, aber wir sind auf einem guten Weg. Und dieses Nachhaltigkeitssiegel werden wir jedes Jahr oder ich sag mal jede zweite, dritte Jahr sicherlich auch anpassen, verschärfen, sodass das ein Ansporn sein wird für die Unternehmen, immer weiter in diese Richtung zu investieren, um natürlich diese Klimaneutralität dann irgendwann auch zu erreichen.
Was macht einen Beruf heute attraktiv? Die Antwort fällt selten eindeutig aus, aber sie beginnt oft mit einem Gefühl. Nähe, Sinn, Zukunft. Viele Kalksandsteinwerke liegen in ländlichen Regionen, mitten in der Fläche, nicht in den Metropolen. Und genau das kann ein Vorteil sein. Kurze Wege, verlässliche Arbeitsplätze, ein familiäres Umfeld. Und eine Branche, die mehr bietet, als man denkt. Denn wo früher schwere Maschinen ratterten, laufen heute digital gesteuerte Anlagen. Pläne kommen per Mausklick, gesägt wird automatisiert, gelagert und verbaut nach QR-Code. Was bleibt, ist das Material, was dazukommt, ist Technologie. Jan-Dietrich Rathmacher erlebt das täglich in seinen Werken. Ausbildung mit Zukunft, Arbeit mit Sinn und das Potenzial, junge Menschen für Handwerk, Technik und Verantwortung zu begeistern. Ob als Azubi, Fachkraft oder Unternehmer, die Kalksandsteinindustrie bietet Raum zum Mitgestalten. Aber nur, wenn man darüber spricht und zeigt, was wirklich dahinter steckt. Was junge Menschen heute suchen und wie sich die Branche dafür aufstellt, erzählt er im letzten Abschnitt.
Also erstmal kann ich sagen, da ist auch der Verband aktiv. Es gibt einen Azubi-Tag, ja, zum Beispiel auch eine ganz wichtige Sache. Auch unsere Azubis gehen da zum Beispiel hin und tauschen sich dann mit anderen Auszubildenden aus anderen Betrieben aus. Also ich glaube ganz klar, unser Produkt ist so attraktiv, dass wir zumindest hier bei uns kann ich das sagen, dass wir auch weiterhin Mitarbeitende finden, die hier anfangen wollen und die vielleicht oder es auch tun, ihren Arbeitsplatz hier aufnehmen wollen und eben auch eine Ausbildung hier beginnen. Wir müssen diese Attraktivität natürlich weiter nach vorne stehen. Mauerwerk, ja, muss so in der Kommunikation auch rübergebracht werden bei den jungen Menschen, dass es interessant ist, dass es also eine Story dazu gibt. Ich glaube, das wandelt sich so ein bisschen. Zumindest ist das mein Eindruck. Bisher galt es ja immer, wir müssen alles anders machen und Tradition nicht so wichtig vielleicht. Ich glaube, ein bisschen kommen wir von der Welle wieder zurück und sagen, es gibt bewährte Dinge, die müssen zwar auch verbessert werden, da müssen wir auch gucken, wie wir da in Zukunft mit umgehen. Und wir müssen sie eben auch auf diese technischen Anforderungen der Zukunft umrüsten. Aber sie sind weiterhin ein fester Bestandteil des Wohnungsbaus und alles, was drumherum hängt. Und das wird erkannt. Und deswegen glaube ich, ist Mauerwerk, also Produzenten von Mauerwerksbaustoffen, sind auch interessant für junge Leute. Außerdem hatte ich ja schon angesprochen zum Beispiel, häufig sind die Menschen ja sehr digital affin. Und auch das ändert sich da auch. Ich meine, wenn ich das heute sehe, ich bin jetzt seit über 30 Jahren ja hier bei uns im Unternehmen. Früher waren das ganz einfache Steuerungen und wir hatten kaum Robotertechnik. Heute haben wir haben ja jetzt gerade vor 2 Jahren eine Sägeanlage in Betrieb genommen, die hat 4 Roboter. Also das ist regelrecht eine Straße, wie man sie aus der Automobilindustrie kennt, wo die Roboter an diesen Steinen und die zurechtschneiden arbeiten. Und das begeistert junge Menschen, ja. Und da haben die dann auch Lust mitzuhelfen und sind dann auch bereit, den einen oder anderen Nachteil vielleicht zu tragen. Wir sind halt nicht so ein Reinraumunternehmen, wie es vielleicht bei Bosch oder bei Volkswagen ist, sondern bei uns gibt es immer noch mal ein bisschen Staub. Aber das stört ja nicht, wenn Sie sehen, dass die Technik auf dem Stand ist, wie bei anderen eben auch. Und das, glaube ich, begeistert Menschen. Und deswegen finden wir also immer noch Leute, die bei uns eine Elektrikerausbildung machen wollen oder Anlagenausbildung. Also wir bieten vieles an, sogar Schlosser und so weiter. Also ich denke, dass die jungen Menschen darauf gucken. Und vielleicht die letzte Sache, die für uns wichtig ist und die wir sehen, wir sind ja häufig im ländlichen Gebiet, ja, mit unseren Betrieben. Das heißt also, häufig gibt es nicht so viel Industrie. Wir haben sehr viel Landwirtschaft in der Umgebung und da sind wir dann doch mal die Ausnahme. Und das macht die Sache auch wieder attraktiv. Und wir nehmen gerne Menschen aus dem landwirtschaftlichen Bereich, weil die wissen eigentlich, wo die Arbeit ist. Und das heißt also, die sind sehr, sehr engagiert häufig. Und das macht die Sache auch nochmal rund für uns. Also insofern, ich glaube, dass wir eine hohe Attraktivität auch für junge Menschen haben. Aber man muss da was für tun und man muss da unterwegs sein. Man muss auch sich engagieren. Man muss in die Schulen gehen. Man muss Gespräche führen. Also ganz ohne und nur zu warten, dann wird es nichts. Also da muss schon was passieren. Aber ich glaube, wir brauchen mit unseren Betrieben und mit dem, was wir machen, keine Angst haben, dass wir als altbacken gelten, sage ich jetzt mal.
Kalk, Sand, Wasser. Daraus entsteht Kalksandstein. Und wie Jan-Dietrich Radmacher zeigt, daraus entstehen auch Verantwortung, Identifikation und Engagement. Im Werk, im Verband und darüber hinaus. Ein Baustoff mit Geschichte, eine Branche im Wandel und das klare Bekenntnis, wer klimafreundlich, bezahlbar und solide bauen will, muss nicht neu erfinden, aber klug weiterdenken. Jan-Dietrich Radmacher hat deutlich gemacht, wie wichtig politische Rahmenbedingungen, klare Kommunikation und attraktive Ausbildungswege sind. In der nächsten Folge blicken wir zurück auf die Anfänge der Kalksandsteinindustrie, auf politische Umbrüche, Normierungen und Verbandsgründungen und auf ein Leben, das über 3 Jahrzehnte eng mit dem Material verbunden ist. Mein Gesprächspartner ist dann Dr. Hannes Zapf, Unternehmer, Vorstandsmitglied des Bundesverbands und eine Stimme mit viel Erfahrung und Weitblick. Das war eine weitere Folge von Planstimme, dem Format von Architekturist über die Menschen hinter den Plänen. Mehr zur Geschichte und Zukunft der Kalksandsteinindustrie hörst du in den kommenden 2 Episoden dieser Miniserie mit Dr. Hannes Zapf und Dr. Wolfgang Eden. Weitere Informationen zum Bundesverband Kalksandsteinindustrie, zu Jan-Dietrich Rathmacher und zur Kalksandsteinproduktion findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfiehl sie gern weiter oder hinterlass eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Ich bin Alexandra Busch. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Architekturist.